Herzlich willkommen bei einer Stunde Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung beschäftigt sich mit neue Krankheiten in der Arbeitswelt. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Gast im Studio, Professor Dr. Jochen Prümper, Wirtschafts- und Organisationspsychologe an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Am Mikrofon begleitet sie die für diese Sendung verantwortliche Redakteurin Karin Bergs und Gerd Geißler an der Produktionstechnik. Der Krankenstand hat in den letzten Jahren zugenommen. In meiner heutigen Sendung wollen wir uns mal die Krankheiten genauer ansehen, die einen Arbeitnehmer so plagen, dass es zu einer Krankschreibung kommt. Es sind bei weitem nicht die Erkältungskrankheiten, die natürlich jeden mal treffen, die einen Anstieg verzeichnen, sondern weiterhin sind die gravierendsten Steigerungsraten bei psychischen Leiden zu verzeichnen. Die Steigerungsrate bewegt sich bei rund 10%. Vor 30 Jahren machten die Diagnosen psychische Erkrankungen gerade mal 2% aller Krankentage aus. Was sind denn das für psychische Erkrankungen, die so enorm zunehmen?
Es ist in der Tat so, dass der Krankenstand in Deutschland seit 2007 beständig zunimmt. Nach einem Tiefstand im Jahre 2006, da lagen wir laut einer Statistik der BKK bei etwas mehr als 12 Tagen, stieg der durchschnittliche Krankenstand zuletzt auf fast 17 Tage an. Was sind die Ursachen? Die haben sich verändert im Laufe der Zeit. In den letzten 20 Jahren, um eine Zeitspanne ins Auge zu fassen, Anfang der 90er Jahre war noch auf Top 1 das Thema Muskel-Skeletterkrankungen. Die waren damals für über 30% zum Beispiel der Frühberentungen verantwortlich, liegen heute bei unter 15%. Umgekehrt verhält es sich eben mit dem Thema psychische Beschwerden, psychischen Erkrankungen, die lagen Anfang der 90er Jahre bei 15% verantwortlich für Frühberentungen, mittlerweile bei weit über 42%. Und in erster Linie handelt es sich eben um das Thema Depressionen, Angstzustände, gerne auch zumindest der erste Punkt unter dem Schlaglicht Burnout, ganz gerne auch in der Presse diskutiert, ein Begriff, den wir als Fachleute nicht unbedingt so gerne mögen. Es hat eben eine ganze Menge was mit Depressionen zu tun. Aber um auch hier mal eine Zahl zu nennen, seit 2004 steigen die Krankheitstage mit der Diagnose Burnout kontinuierlich an, lagen die 2004 noch bei rund 4,6 Krankentagen je 1000 Männer und Frauen, so verzwanzigstfachten sich die Krankheitszeiten mit dieser ärztlichen Angabe bis in die jüngere Zeit auf rund 90 Tage.
Wie reagieren die Vorgesetzten darauf, wenn sie erfahren, dass ein Mitarbeiter eine psychische Erkrankung hat?
Naja, und zunächst ist es ja mal so, dass der Vorgesetzte gar nicht erfährt, da in der Krankschreibung, in dem bekannten gelben Zettel, ja kein Krankheitsgrund direkt angegeben wird. Aber der Buschfunk funktioniert natürlich. Und wenn Sie es dann doch erfahren, reagieren, so meine Beobachtungen, die meisten recht hilflos und verstört. Aber ganz konkret mal Studien hierzu. Es gibt eine sehr, sehr schöne Untersuchung von zwei Kollegen, Kiesling und Mendel von der TU hier in München, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, Rückkehr an den Arbeitsplatz nach psychischer Erkrankung. Und zwar haben sie Experten, in dem Fall über 300 Psychiater, zur Rolle der Arbeitsbedingungen als krankmachenden oder stabilisierenden Faktor gefragt. Und eine Frage war zum Beispiel die, wie viele ihrer berufstätigen Patienten informieren ihre Vorgesetzten überhaupt darüber, dass sie an einer psychischen Erkrankung leiden. Das sind gerade mal 16%. Das heißt, in den meisten Fällen erfahren es die Vorgesetzten von ihren unmittelbaren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gar nicht. Und auch das ist vielleicht ein bedenkenswertes Datum in dieser Studie, viele Experten, viele der befragten Psychiater raten auch ihren Patienten davon ab, ihren Vorgesetzten überhaupt über ihre psychische Krankheit, über ihre psychische Erkrankung zu informieren. Ja, vielleicht noch ein Wort dazu? Dabei wäre natürlich gerade in solchen Fällen ein wohlwollendes und klärendes Gespräch in einem frühen Stadium im Rahmen der Fürsorgepflicht der Führungskräfte für die meisten Mitarbeiter eine große Unterstützung. Ein Gespräch, in dem die Führungskraft vor allem ihre Sorge um den Mitarbeiter zum Ausdruck bringt und in dem sie auf Verhaltensauffälligkeiten anspricht. Je konkreter, umso besser. Eine kleine Grundregel zum Umgang mit psychisch kranken Mitarbeitern: nicht die vermuteten psychischen Probleme in das Zentrum des Gesprächs rücken, sondern das Arbeitsverhalten.
Einer Umfrage zufolge glauben ja sogar 30% der Befragten, dass der Vorgesetzte wenig Verständnis hätte, wenn ein Mitarbeiter wegen psychischer Probleme am Arbeitsplatz fehlt. Wie stehen denn die Arbeitgeber wirklich dazu?
Ja, wie die Arbeitgeber dazu stehen, das ist das eine. Wie stehen vielleicht zunächst mal die Vorgesetzten dazu? Oder was glauben die Beschäftigten, wie die Vorgesetzten dazu stehen? Die Frage müsste man vielleicht auch in den Vordergrund stellen. Es gibt eine aktuellere Studie von der DRK. Und die DRK hat genau diese Frage gestellt: Wie reagieren Vorgesetzte auf dich als Betroffener, wenn du zurück an den Arbeitsplatz gehst? Es sind immerhin fast 30% der Befragten, die befürchten, dass sie Nachteile bekommen, wenn sie sich nicht krank schreiben lassen. Es sind über 20%, fast ein Viertel, die nicht wollen, dass die Kollegen oder die Vorgesetzten erfahren, dass sie psychische Beschwerden haben. Es scheint also in der Tat zu sein, das Thema ist noch weitestgehend tabuisiert.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen Frauen und Männern, was psychische Erkrankungen betrifft. Frauen sind fast doppelt so häufig in Behandlung wie Männer. Bedeutet das, Frauen sind viel mehr gefährdet als Männer?
Ja, in der Tat beobachten wir in den letzten Jahren bei Frauen eine deutlich stärkere Zunahme der AU-Tage aufgrund psychische Störungen als bei Männern. Konkret weisen Frauen in diesem Zusammenhang sogar rund doppelt so viele AU-Tage auf. Gleichzeitig haben Frauen auch noch mal im Rahmen des demografischen Wandels, ist dies verstärkt zu beobachten, einen stärkeren Anstieg an depressiven Episoden, also gedrückter Stimmung, vermindertem Antrieb, gestörter Schlaf und so weiter und so fort, als Männer. Und Frauen nehmen im Vergleich zu Männern auch wieder, je älter sie werden, deutlich mehr Psychopharmaka, Antidepressiva. Was sind die Hintergründe? Nun, Frauen sind insbesondere deshalb wohl stärker betroffen, weil sie eben auch in vielen Fällen einer Doppelbelastung Beruf, Familie ausgesetzt sind und gleichzeitig aber in vielen Fällen eine wesentlich geringere Gratifikation für ihr Tun bekommen.
Also liegt der Schluss nahe, dass Männer nur nicht in Behandlung gehen?
Ja, sagen wir so, Männer und Frauen unterscheiden sich auf jeden Fall in ihren Problemlösestrategien. Frauen holen sich bei Problemen eher soziale Unterstützung, zum Beispiel bei Freundinnen oder aber auch bei einem Therapeuten, einer Therapeutin, wohingegen Männer Probleme eher mit sich alleine ausmachen, die Probleme in sich hineinfressen oder sich mit Alkohol oder anderen Drogen betäuben.
Wie sieht es denn mit den typischen Berufskrankheiten aus? Spielen die heute gar keine Rolle mehr?
Naja, Berufskrankheiten gab es früher und gibt es auch heute noch. Berufskrankheiten sind im Grunde seit dem Altertum bekannt. Seeleute litten früher unter Vitaminmangelkrankheit, Skorbut. Arbeiter im Bergbau starben an der Staublungenkrankheit. Also es gibt sie auch heute noch, Berufskrankheiten. Offiziell sind 43 anerkannte Berufskrankheiten gelistet. Sie nehmen auch zu. Heute an erster Stelle stehen Kniegelenkarthrose, also vorzeitiger Verschleiß der knorpigen Gelenkflächen des Kniegelenks, gefolgt von HRS, das ist eine arterielle Durchblutungsstörung der Hand, welche meistens bei Handwerkern auftritt, die ihre Hand wie ein Schlagwerkzeug, sage ich mal, benutzen. Ja, das sind so die ersten beiden häufigsten. Allerdings sind, und das hat sich schon geändert, Berufskrankheiten heutzutage selten tödlich. Asbest ist aber immer noch, was die wenigsten möglicherweise wissen, noch immer Killer Nummer eins. In Deutschland gibt es zum Beispiel mehr Todesfälle durch Asbestbelastungen als tödliche Arbeitsunfälle.
Studien zufolge treten psychische Erkrankungen gehäuft in Dienstleistungsbranchen auf. Speziell bei Arbeitnehmern im Sozial- und Gesundheitswesen, in der Telekommunikation und in öffentlichen Verwaltungen gibt es überdurchschnittlich viele Fehltage aufgrund psychischer Störungen. Warum sind diese Branchen besonders betroffen?
Naja, wenn wir genau hinschauen, dann arbeiten eben in den von Ihnen gerade angesprochenen Branchen überdurchschnittlich viele Frauen. Und die Effekte hatten wir eben bereits schon näher beleuchtet. Was möglicherweise noch interessant in diesem Zusammenhang ist, ist zu beobachten, dass Burnout eben auch besonders häufig in den Berufen vorkommt, in denen der direkte Umgang mit anderen Menschen und die in diesem Zusammenhang notwendige emotionale Zuwendung fester Bestandteil des Berufsbildes ist. Sozial- und Gesundheitswesen sprachen Sie zum Beispiel an. Und das sind eben auch überdurchschnittlich sogenannte weibliche Berufe.
Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit, mehr als die optimale biologische Funktionsfähigkeit des Organismus und mehr als das bloße Schweigen der Organe. Gesundheit umfasst sowohl körperliches als auch geistig-seelisches und soziales Wohlbefinden sowie die Fähigkeit zur aktiven Bewältigung der Anforderungen in den verschiedenen Bereichen der Lebens- und Arbeitswelt, den eigenen Bedürfnissen und den gesellschaftlichen Ansprüchen entsprechend. Welche Ursachen die neuen Krankheiten in der Arbeitswelt haben, darüber sprechen wir nach der Pause mit Professor Jochen Brümper.
Ein gesunder Mensch ohne Geld ist halb krank. Johann Wolfgang von Goethe.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Neue Krankheiten in der Arbeitswelt. Mein Studiogast ist der Arbeitspsychologe Professor Dr. Jochen Brümper aus Berlin. Wir haben darüber gesprochen, dass die typischen Berufskrankheiten von früher zwar nicht verschwunden sind, aber durch veränderte Arbeitsprozesse deutlich zurückgegangen sind. Doch leider haben sich ganz neue Krankheiten in der Arbeitswelt eingeschlichen, zum Beispiel die psychischen Erkrankungen. Nie war die Zahl der psychischen Erkrankungen unter deutschen Arbeitnehmern so hoch wie heute. Was sind denn die Ursachen dieser Krankheiten?
Ja, es ist in der Tat so, dass mehr als 50% der Arbeitsunfähigkeitskosten, Arbeitsgeldtage heutzutage zum einen durch Muskel-Skelett-Erkrankungen und zum anderen eben durch psychische Erkrankungen verursacht werden. Gerade psychische Erkrankungen sind hier extrem auf dem Vormarsch. Wenn man sich Gründe anschaut, dann ist man gut beraten, sich Längsschnittstudien zu diesem Thema anzuschauen. Es gibt einige wenige hierzu und die kommen eben zu dem Ergebnis, dass sich die Belastungen in der Arbeitswelt dramatisch verändert haben. Heute an erster Stelle eben hoher Zeitdruck, hohe Verantwortung, Überforderung durch Arbeitsmenge. Das sind die Spitzenreiter. Klar, es gibt nach wie vor auch noch traditionelle Belastungen in der Arbeitswelt, wie zum Beispiel Lärm oder körperliche Zwangshaltungen. Aber diese Arten von Belastungen stagnieren seit vielen Jahren, bleiben auf relativ niedrigem Niveau im Vergleich zu den neuen psychischen Belastungen in der Arbeitswelt stabil. Entsprechend, man muss nur eins und eins zusammenzählen, kommen diese neuen Belastungen auch als neue Beanspruchungsfolgen im Menschen an.
Komplexität der Arbeitsprozesse. Zu Beginn der Industrialisierung hat man doch genau das Gegenteil versucht. Man hat eine komplexe Arbeit in Teilaufgaben zerlegt und somit vereinfacht, zum Beispiel am Fließband. Warum werden die Arbeitsprozesse heute wieder komplexer?
Meiner Meinung nach werden die meisten Arbeitsprozesse in der heutigen Zeit gar nicht komplexer. Vielleicht sogar im Gegenteil. Geändert haben sich lediglich die Berufsgruppen. Während man, wie Sie zu Recht sagen, zu Beginn der Industrialisierung bemüht war, komplexe, gewerbliche Tätigkeiten in Teilaufgaben zu zerlegen. Sie brachten das Beispiel Fließband in der Automobilproduktion. Wir sprechen hier im Fachjargon von Partialisierung von Arbeitstätigkeiten. So werden heute komplexe Dienstleistungstätigkeiten in Teilaufgaben zerlegt und somit vereinfacht. Salopp gesagt, gestern von der handwerklichen Einzelfertigung zum Taylorismus, Fordismus, heute von der serviceorientierten Einzelberatung zur vollautomatisierten Kreditsachbearbeitung, um mal in die Branche des Bankenwesens hineinzuschauen. Zerlegung komplexer Arbeit in Teilaufgaben hat schon zu Beginn der Industrialisierung, das wissen wir, auch damals schon genügend Schaden angerichtet. Geringe Handlungsspielräume der Arbeitskräfte, monotone Arbeit, die Entfremdung, Abstumpfung, Motivationsprobleme erzeugten, mangelnde Kommunikationsprobleme mit entsprechenden sozialen Problemen. Diese Aspekte erkennen wir heute genauso wie damals und sind eben unter anderem ein Auswurf, eine Auswirkung dieser Partialisierung, dieser Zerlegung von Tätigkeiten in Teilaufgaben. Was möglicherweise als gestiegene Komplexität heute wahrgenommen wird, ist vielmehr eine Funktion gestiegener Intransparenz.
Als Kurzformel könnte man heute Arbeitswelt beschreiben mit irrer Stress und irrsinnig wenig Anerkennung.
Ja, als Kurzformel durchaus.
Ein ganz anders geartetes Phänomen in der Arbeitswelt ist der Präsentismus, der ebenso zunimmt. Was versteht man unter Präsentismus?
Okay, also Präsentismus bedeutet eben, dass der Mensch zur Arbeit geht, obwohl er krank ist, unter Schmerzen leidet oder auch nur in reduziertem Maße leistungsfähig ist. In den allermeisten Unternehmen wird zurzeit nur der sinkende Krankenstand gemessen, so als sei das ein guter Maßstab für die Gesundheit des Unternehmens. Präsentismus steigt deutlich an, wenn Arbeitsplätze abgebaut werden. Finanzielle Verluste im Unternehmen, die Kosten von Präsentismus in den USA zum Beispiel, sind dreimal so hoch wie die Produktivitätsverluste durch Fehltage, werden im Zusammenhang mit Präsentismus weitestgehend noch überhaupt nicht berücksichtigt.
Also man geht in die Arbeit, obwohl man krank ist, weil man Angst hat, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Das kommt mittlerweile schon so häufig vor, dass man dem einen eigenen Namen, dem Präsentismus, gegeben hat.
Genau. Präsentismus in Gegenüberstellung zu Absentismus ist hier die Begrifflichkeit.
Und dann gibt es fast das Gegenteil von Präsentismus, die Leisure Sickness. Ein englischer Begriff. Leisure bedeutet Freizeit. Was verbirgt sich hinter dieser Freizeitkrankheit?
Ja, ein neuer Begriff für ein eigentlich altes Phänomen. Nämlich, dass Menschen dann krank werden, wenn sie gerade in die Entspannungsphase hineingleiten. Wenn heute eine Viertelmillion Deutsche pünktlich zum Wochenende Kopfschmerzen bekommen und ausgerechnet dann krank werden, wenn sie sich im Urlaub eigentlich für ein paar Tage vom Berufsstress erholen wollen, dann sprechen wir von Leisure Sickness. Vor allem die ersten Anzeichen hierzu werden von den Betroffenen in den meisten Fällen als beinahe selbstverständliche Reaktion des Körpers angesehen und deswegen auch nicht weiter beachtet. Wer beruflich unter Dauerstress steht, registriert in den Ruhepausen zunächst eine ungewohnte Müdigkeit. Meistens handelt es sich übrigens dabei um Personen, die nicht loslassen oder abschalten können und deren Gedanken sich praktisch immer und stets nur um den Job drehen. Ihr Körper gewöhnt sich dann an diese womöglich sogar jahrelange Daueranspannung und empfindet umgekehrt dann die Ruhephase als Stress. Und diese Folge der nunmehr ungewohnten Entspannung sind heftige Reaktionen des psychovegetativen Systems. Es reagiert zuerst mit Müdigkeit, schließlich mit Immunschwäche, Migräne, Gliederschmerzen, grippalen Effekten bis zum Erbrechen sowie Depressionen. Und deshalb passieren übrigens auch viele Herzinfarkte auch nicht in den Belastungsspitzen, sondern eben nachts, im Urlaub oder kurz nach der Verrentung.
Also auf gar keinen Fall Urlaub machen. Ungerechtigkeit gefährdet die Gesundheit. Wer seinen Lohn als zu niedrig empfindet, hat ein höheres Krankheitsrisiko. Das hört man immer öfters. Soziologen sprechen von einer sozialen Gratifikationskrise. Was versteht man darunter?
Ja, ungerechte Bezahlung macht nicht nur unzufrieden, sondern auch krank. Lassen Sie mich hier kurz ausholen zu diesem Punkt. Beschäftigte, Menschen überhaupt, Beschäftigte vergleichen ihre Leistung und Vergütung mit denen von Kollegen oder Kolleginnen und Partnern. Sie suchen sich also Referenzpersonen und oder orientieren sich eben an den üblichen Löhnen in ihrem Beruf. Wenn Sie dann eine Diskrepanz an dieser Stelle feststellen, dann erleben Sie das, was wir eine soziale Gratifikationskrise nennen. Die erste Reaktion ist dann zunächst mal, in den meisten Fällen, Veränderung der Leistung, also Reduzierung von Arbeitsmenge und oder Qualität, je nachdem wie der Job organisiert ist und was leichter zu erreichen ist. Darüber hinaus, insbesondere wenn eine Veränderung der Leistung nicht möglich ist, weil das eben weitere negative Effekte mit sich brächte, oder wenn der oder diejenige eben so veranlagt ist, dass eine hohe Moral, ein hohes Pflichtgefühl oder ein hohes Verantwortungsbewusstsein eine Veränderung der eigenen Leistung verbietet. Dann erfolgt eine Stressreaktion und diese Reaktionen wiederum erhöhen die Wahrscheinlichkeit von seelischen und körperlichen Erkrankungen. Das Gefühl, ungerecht bezahlt zu werden, hat somit merkliche gesundheitliche Konsequenzen. Auch wenn Faktoren wie die Höhe des Einkommens, der berufliche Status oder die Beschäftigungsform herausgerechnet werden, bleibt ein negativer Effekt auf die Gesundheit nachweisbar. Personen, die ihr Erwerbseinkommen für gerecht halten, bezeichnen ihren Gesundheitszustand wesentlich besser als diejenigen, die ihre Bezahlung als zu niedrig empfinden. Unabhängig übrigens von den tatsächlichen ökonomischen Umständen. Da nun vor allem Geringverdiener diesen Effekt zu spüren bekommen, werden bestehende gesundheitliche Ungleichheiten noch verschärft. Diejenigen, deren Gesundheit wegen schlechter Bezahlung ohnehin gefährdet ist, leiden also noch zusätzlich, wenn sie ihre Bezahlung als ungerecht wahrnehmen.
Unsere Arbeitswelt hat sich massiv verändert. War früher der Arbeitsalltag teilweise noch geprägt von Monotonie? Bei Fließbandarbeit leiden wir heute eher unter gestiegener Komplexität der Arbeitsprozesse, unwürdiger Behandlung und geringer Wertschätzung. Dies hat Auswirkungen auf unsere Psyche und die psychischen Erkrankungen haben in den letzten 30 Jahren erheblich zugenommen. Aber nicht nur das. Viele Menschen am Arbeitsplatz nehmen sogar Medikamente, um leistungsfähiger zu werden. Über Doping am Arbeitsplatz sprechen wir nach der Pause mit Professor Jochen Prümper.
Wie, noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de. www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefon 480-2851. 480-2851 in München. LoRa München, Ihr freies Radio auf der 92.4.
Wir sind zurück bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Neue Krankheiten in der Arbeitswelt. Mein Studiogast, Professor Dr. Jochen Prümper, ist Wirtschafts- und Organisationspsychologe. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, dass die klassischen Arbeitsunfähigkeitsgründe wie Lärmschwerhörigkeit, Hautkrankheiten, Erkrankungen des Bewegungsapparates seltener geworden sind. Durch ergonomische Stühle, Schutzeinrichtungen, Absaugeeinrichtungen, Maschinen, die ungesunde Arbeiten übernehmen etc. können heute viele Berufskrankheiten vermieden werden. Leider stehen wir heute vermehrt unter Leistungsdruck. Und wenn der Körper es nicht hergibt, ganztags unter Hochdruck zu arbeiten, dann wird da schon mal nachgeholfen. Womit kann man denn nachhelfen, um die Leistung hochzuhalten?
Naja, sagen wir so, womit wird zunehmend nachgeholfen? Vielleicht ist das an dieser Stelle noch interessanter. Die DAK, die Deutsche Angestelltenkrankenkasse, ist dieser Frage neulich einmal dezidiert nachgegangen und hat ihre Versicherten gefragt, nehmen Sie gegenwärtig Medikamente zur Verbesserung Ihrer geistigen Leistungsfähigkeit oder psychischen Befindlichkeit, beziehungsweise haben Sie bereits solche Medikamente eingenommen? Und es ist in der Tat so, dass fast ein Viertel der Frauen und über 10% der Männer diese Frage bejaht haben. In der Studie wurde dann auch nachgehakt mit der Frage, warum denn Medikamente zur Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit oder psychischen Befindlichkeit eingenommen werden oder wurden. Und hier war es in der Tat so, dass über ein Viertel der Frauen und über ein Drittel der Männer dies tat ohne medizinische Notwendigkeit. Wenn wir das einmal hochrechnen, können wir, da geht der Bericht der DRK davon ausgehen, dass rund 5% der Erwerbstätigen im Alter zwischen 20 und 50 nach eigenen Angaben dopen.
Bei Doping denkt man doch eher an Sportler, die dicke Muskeln haben und endlos laufen können. Was hat das mit Schreibtischposten bzw. intellektueller Arbeit zu tun?
Das Prinzip ist im Grunde das gleiche. In beiden Fällen nehmen die Betroffenen chemische Substanzen zu sich, um damit ein Leistungsniveau zu erreichen, von dem sie annehmen, dass sie selbiges ohne diese Substanzen eben nicht erreichen können.
Es ging mal durch die Presse, dass 80% der Orchestermusiker zugeben würden, dass sie regelmäßig Beta-Blocker einsetzen, um das Zittern der Hände zu unterdrücken, um klare Töne rauszubekommen. Wie kommt man denn auf die Idee, Beta-Blocker zu nehmen, wenn sie medizinisch nicht absolut nötig sind?
Orchestermusiker ist auch nur ein Beruf wie viele andere auch, die eben auch derartigen hohen Anforderungen ausgesetzt sind und dann dementsprechend wie andere Menschen in anderen Situationen eben auch reagieren, ob das nun vernünftig ist oder nicht.
Aber das ist doch ein direktes Eingreifen in die Gesundheit. Wie lange kann das denn gut gehen?
Naja, ich würde es sogar noch pointieren. Drogen sind nicht nur ein Eingriff in die Gesundheit, sondern gerade im betrieblichen Kontext auch ein Eingriff in das soziale Miteinander. Wenn Einzelne beginnen, Tabletten zu nehmen, um ihre Leistung zu steigern, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Kollegen.
Um den hohen Anforderungen in der Arbeitswelt gerecht zu werden, scheuen sich die Mitarbeiter nicht, auch Medikamente, leistungssteigernde Mittel, ja sogar Dopingmittel einzusetzen, um herausragende Leistungen zu bringen. Leider haben diese Mittel nur vorübergehend leistungssteigernde Wirkung. Bei längerer Anwendung kommt es zu gesundheitlichen Schäden. Wie man diesen Erscheinungen in der Arbeitswelt entgegenwirken kann, darüber sprechen wir nach der Pause mit Professor Jochen Prümper.
Wenn du deine Zeit stundenweise verkaufst, bekommst du das Entscheidende nicht gleich mit. Dass nämlich das, was du verkaufst, in Wirklichkeit dein Leben ist. Barbara Ehrenreich.
Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Neue Krankheiten in der Arbeitswelt. Mein Studiogast ist der Psychologe Professor Dr. Jochen Prümper. Wir haben gehört, dass die früher bekannten Berufskrankheiten heute durch moderne Arbeitstechniken, Schutzeinrichtungen immer seltener geworden sind. Aber trotzdem sind die Menschen in der Arbeitswelt heute nicht gesünder als früher. Neue Krankheitsbilder sind auf dem Vormarsch, die zu Ausfällen der Mitarbeiter führen. An oberster Stelle sind hier die psychischen Erkrankungen, die in den letzten 30 Jahren erheblich zugenommen haben. Steht man diesen Effekten und Entwicklungen in der Arbeitswelt hilflos gegenüber?
Nein, überhaupt nicht. Also wir haben mittlerweile genügend Erkenntnisse, wie wir in den Betrieben ein professionelles betriebliches Gesundheitsmanagement umsetzen könnten. Ganz konkret mit den drei Säulen Arbeitsschutz, mit der zweiten Säule betriebliches Eingliederungsmanagement und mit der dritten Säule betriebliche Gesundheitsförderung. Die Frage ist nur, wie viele Unternehmen betreiben so ein betriebliches Gesundheitsmanagement tatsächlich. Wir haben hierzu neulich eine Studie durchgeführt, Ende 2013, in deren Rahmen wir über 500 Personalverantwortliche, Manager, Führungskräfte, auch Betriebsräte befragt haben, wird in Ihrem Unternehmen ein betriebliches Gesundheitsmanagement tatsächlich durchgeführt? Und die Antwort lautete ja in 43% der Fälle. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Also weniger als jedes zweite Unternehmen führt dieses betriebliche Gesundheitsmanagement, was es ermöglichen würde, auch den neuen Krankheiten entgegenzuwirken, tatsächlich und professionell durch.
Rationalisierungen, Umorganisationen, Verlagerungen und der meist damit verbundene Personalabbau und somit die Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes führen aber doch zu Stresssituationen.
Ja, das ist so.
Wie erkennt man denn psychische Belastungen am Arbeitsplatz?
Mit offenen Augen. Nein, im Ernst. Arbeitsrückstände, volle Zeitkonten, wenn Beschäftigte Pausen durcharbeiten, wenn sie Arbeit mit nach Hause nehmen, dabei vielleicht auch das Licht im Büro brennen lassen und eine Zweitjacke mitbringen, die sie dann über den Stuhl hängen, damit es nicht auffällt, dass sie schon früher nach Hause gegangen sind. Konflikte mit Vorgesetzten und Kollegen, hohe Krankenstände, die Möglichkeiten, Entsprechendes zu erkennen, die sind viel zu vielfältig.
Zeitkonten und Arbeitsrückstände müssten ja die Vorgesetzten bemerken. Kümmern sich die Vorgesetzten nicht genug um ihr Personal? Beziehungsweise wer, wenn nicht die Vorgesetzten, müsste das sonst erkennen?
Na, die Frage, die sich an dieser Stelle aufdrängt, ist, wer schützt die Führungskräfte? Vorgesetzte sind ja in einer nicht wesentlich besseren, in vielen Fällen sogar schlechteren Situationen als ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das Problem, was wir beobachten können in den letzten Jahren, ist, dass Vorgesetzte immer weniger mit Aufgaben, ich nenne es einmal, des Sozialmanagements betraut worden. Und dahin müssen wir wieder zurück. Vorgesetzte sind verantwortlich dafür, dass die Produktionsziele stimmen, aber nicht, dass das soziale Miteinander stimmt, dass die Gesundheit stimmt, dass das soziale Klima stimmt und so weiter. Da brauchen wir eine Rückbesinnung auf Führungskräfte, die diese Aufgaben stärker in den Fokus nehmen. Deswegen auch der Eingangssatz, wer hilft den Führungskräften? Ich denke, sie brauchen in diesem Zusammenhang noch starke Unterstützung.
Wie kann man denn psychische Belastungen im Betrieb erkennen?
Zunächst besteht ja schlichtweg eine gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen nach Arbeitsschutzgesetz, § 5. Hier gab es übrigens Ende 2013 eine Novellierung des Arbeitsschutzgesetzes, in dem nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass eben auch im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen mit zu erheben sind. Eine derartige Gefährdungsbeurteilung, seit 1996 Arbeitgeberpflicht, ist die Grundlage zum Einstieg in ein professionelles betriebliches Gesundheitsmanagement. Eine Gefährdungsbeurteilung, die entsprechende Daten liefert, die hinschaut, wo drückt der Schuh.
Was sind denn bei Befragungen der Mitarbeiter die häufigsten Antworten?
Zum Thema psychische Belastung?
Ja.
Es ist vielfältig. Das hängt natürlich ganz stark von der Branche ab, das hängt von dem speziellen Unternehmen ab. Im Grunde sind es alle Themen, die wir aus der klassischen Arbeitspsychologie schon seit vielen Jahrzehnten kennen. Das sind Themen, die sich rund um das Thema Arbeitsinhalte drehen, also vielseitige Tätigkeit versus eintönige, monotone Tätigkeiten. Es wird das Thema Ganzheitlichkeit angesprochen, es wird sozusagen darunter gelitten, dass nur noch Teiltätigkeiten durchgeführt werden. Es ist natürlich der gesamte Bereich der Stressoren im engeren Sinne, also Zeitdruck, Arbeitsmenge, aber auch Arbeitsunterbrechungen aufgrund von fehlenden Materialien, fehlenden Informationen, auch Arbeitsunterbrechungen aufgrund von fehlender Rücksicht von Kollegen und Vorgesetzten, die stören, wenn man gerade hochkonzentrativ arbeiten möchte. Es sind auch Umgebungsbelastungen, die psychisch negativ wirken können, wie zum Beispiel eine schlechte akustische Situation. Es ist mangelnde Information, mangelnde Mitsprache, fehlende Aufstiegsmöglichkeiten, fehlende Gratifikationen für die geleistete Arbeit. Und natürlich, und das zieht sich als roter Faden durch, das ist in der Tat das soziale Miteinander, also Konflikte im Team, nicht optimales Führungsverhalten, was als belastend, als krankmachend erlebt wird.
Eine Gefährdungsbeurteilung ist eine aufwendige Sache und die Durchführung kostet Geld. Kann man den Arbeitgeber zwingen, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen?
Ja, seit 1996 haben wir in Deutschland das Arbeitsschutzgesetz, in anderen europäischen Ländern vergleichbar. Und vor dem Hintergrund dieses Gesetzes sind Arbeitgeber dazu verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, auch zum Thema psychische Belastungen. Ja, ganz klar.
Bei einer Gefährdungsbeurteilung wird der Arbeitsplatz analysiert und es werden mögliche Gefahren dokumentiert. Aber mit der reinen Dokumentation ist ja noch lange nichts behoben. Nur weil man eine Gefahr erkennt, ist sie noch lange nicht weg.
Nein, eine Gefährdungsbeurteilung bedeutet natürlich nicht nur, dass die Belastungen, in dem Fall die psychischen Belastungen, ermittelt werden, sondern das Ziel besteht eben darin, dass Gefährdungen frühzeitig erkannt werden und dann auf dieser Grundlage eben die erforderlichen Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt werden, um sie schließlich auch einer Wirksamkeitsüberprüfung zuzuführen. Was wir ganz konkret machen in solchen Fällen ist, dass wir in einem konsequent partizipativen Ansatz, das ist gerade bei Gefährdungsbeurteilungen zum Thema psychische Belastungen das A und O, nämlich die Beschäftigten mitzunehmen in diesen Prozess, mit den Beschäftigten zusammen erarbeiten, wo sehen sie besonders verbesserungswürdige Aspekte zur Optimierung der Belastungen, zum Aufbau von Ressourcen, um eben mögliche negative Beanspruchungsfolgen zu reduzieren.
Jetzt gibt es ja auch Stimmen, die die Zunahme der psychischen Krankheiten dementieren und schlichtweg sagen, dass es psychische Erkrankungen schon immer gab, nur heute wird das wesentlich mehr diagnostiziert. Ja, es wird sogar von eingebildeten Krankheiten gesprochen. Was ist davon zu halten?
Die Ursachen für diese Entwicklung, das muss man sicherlich fairerweise betrachten, sind vielfältig. Um ein paar Mal spontan zu nennen, haben wir sicherlich gesellschaftliche Effekte, die auf die psychische Belastung wirken, wie zum Beispiel Anonymisierung, Individualisierung. Wir haben sicherlich auch sozial-kulturelle Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Das Thema wird zum Glück enttabuisiert. Menschen verwenden auch helfende Begriffsbrücken, wie zum Beispiel den Begriff des Burnouts, um über etwas zu sprechen, was teilweise noch tabuisiert ist. Möglicherweise auch medizinpsychologische Aspekte im Sinne einer gestiegenen Professionalisierung der Diagnostik bei Ärzten, Psychologen, Psychotherapeuten. Sicherlich auch demografische Aspekte. Wir wissen zum Beispiel, dass psychische Erkrankungen auch in einem engen Zusammenhang stehen mit steigendem Alter. Also um ein Beispiel zu nennen, ein 55-Jähriger hat doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, eine psychische Erkrankung zu erfahren als ein 25-Jähriger. In letzter Zeit sicherlich auch soziotechnische Aspekte, Zunahme mobiler Bildschirmarbeit, ständige Erreichbarkeit ist sicherlich ein ganz neues Thema, was wir noch weitestgehend unerforscht haben, was aber auch eine starke, einen immer stärker nehmenden Einfluss gewinnt, aber dann eben ganz besonderes Belastungen in der Arbeitswelt, die in einem Missverhältnis stehen zu den Ressourcen.
Zum Abschluss wollen wir jetzt auch von Ihnen noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Mir persönlich macht meine eigene Studie Hoffnung, die ich vor einiger Zeit durchgeführt habe, die ich eben auch schon angesprochen habe, nämlich die Befragung zur Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Eine Befragung übrigens in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich sprach eben schon an, nur 43% der Unternehmen führen tatsächlich ein betriebliches Gesundheitsmanagement durch. Aber, das habe ich eben noch verschwiegen, 29% planen immerhin zum jetzigen Zeitpunkt ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Wir haben in dieser Studie auch die Frage gestellt, welchen Stellenwert nimmt das betriebliche Gesundheitsmanagement in Ihrem Unternehmen aktuell in 5 und in 10 Jahren ein? Also wo geht die Reise hin? Wir haben dazu eine Skala zur Verfügung gestellt von 3-minus, kein Stellenwert, bis 3-plus, sehr hoher Stellenwert. Aktuell nimmt, das müssen wir festhalten, betriebliches Gesundheitsmanagement mit einem Plus-Minus-Wert, der kaum erreicht wird, eher einen geringen Stellenwert ein. Unsere betrieblichen Praktiker gehen aber davon aus, dass betriebliches Gesundheitsmanagement in 5 Jahren bereits einen hohen und in 10 Jahren einen deutlich höheren Stellenwert einnimmt als heute. Betriebliches Gesundheitsmanagement ist also ein Top-Thema der Zukunft. Das ist in den Betrieben angekommen. Das macht mir und meiner Arbeit Mut.
Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Deswegen ist es wichtig, die Gesundheit und Arbeitskraft der Beschäftigten zu erhalten. In den nächsten 25 Jahren wird es zu einer spürbaren Verringerung der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter kommen. Es wird zunehmend notwendig werden, dass ältere Mitarbeiter möglichst lange im Arbeitsprozess bleiben können. Allerdings sind diese Erkenntnisse bislang noch nicht ins Bewusstsein der Unternehmen vorgedrungen. Da die Produktivität eines Unternehmens direkt von der Motivation der Mitarbeiter abhängt, ist wichtig, dass die Mitarbeiter gesund sind. Kranke Mitarbeiter verringern den Gewinn, denn kranke Mitarbeiter sind teure Mitarbeiter. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung Neue Krankheiten in der Arbeitswelt. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meinen Studiogast, Professor Dr. Jochen Prümper. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.